Vielen Dank für die Einleitung. Wir starten heute mal direkt durch hier. Willkommen zu unserem Gottesdienst. Schön, dass wieder so viele dabei sind. Heute sind vermutlich das erste Mal Olaf und Miranda aus Neuseeland dabei. Wir haben diese Woche miteinander telefoniert und es war super ermutigend, euch kennenzulernen. Olaf ist jemand aus Schleswig-Holstein, der sich mit dem Gedanken trägt, mit seiner Frau zusammen nach Deutschland umzuziehen. Und wir können einfach dafür beten, dass Gott sie da leitet und sie gute Entscheidungen treffen, ob das für sie dran ist, wann es dran ist. Aber ja, aus der ganzen Welt wieder viele hier dabei, das ist ganz toll. Lass uns am Anfang der Predigt zusammen beten. Vater, danke, dass wir jetzt in deinem Wort lesen können. Und Gott, dein Wort ist so reichhaltig, ist so großartig, so viele verschiedene Dinge immer wieder zu erkennen, zu lernen, aus dem Wort immer Dinge neu zu entdecken, Herr. Vater, ich weiß, dass ich viele Dinge am Herzen habe. Auf der anderen Seite sagst du in deinem Wort, wo viele Worte sind, geht's ohne Sünde nicht ab, Vater. Du sagst auch, dass es manchmal besser ist, wenige Worte zu machen, nicht viele. Ich bete, Vater, dass du einfach durch deinen Geist diesen Gottesdienst leitest, Vater, dass du durch dein Wort sprechen wirst, dass du mich leitest, Vater, dass ich das weitergeben kann, was dir heute Morgen am Herzen ist, Gott. Und ich bete auch für jeden Einzelnen, der da ist, Vater, dass er jetzt alles, was ihn sonst beschäftigt, einfach ablegen kann, dass wir die Gedanken, die uns umtreiben, was wir heute Nachmittag noch machen müssen oder was wir die Woche noch nicht geschafft haben, alles zur Seite legen können, dass wir wirklich dein Wort in die Hand nehmen können und uns auf das konzentrieren können, was du zu sagen hast. In Jesu Namen bete ich. Amen. Amen. Ihr könnt mal aufschlagen in Markus Kapitel 9. Ich war diese Woche spazieren, gestern genau genommen, auf dem Weg Brötchen zu holen. Es war wieder ein wunderschöner Morgen, Sonnenschein, wie es seit längerer Zeit ist. Vielleicht sollten wir mal langsam anfangen, für Regen zu beten, weil die Ersten sich Sorgen machen wegen der Trockenheit, die sich gerade in Deutschland ausbreitet. Nichtsdestotrotz genieße ich das, in der Sonne unterwegs zu sein. Und auf halbem Weg zum Supermarkt habe ich mir gedacht, wow, irgendwas ist anders heute. Und mir ist aufgefallen, dass die Vögel total laut gesungen haben. Und als ich genau hingehört habe, war es nicht nur ein Vogel oder zwei, es waren zig Vögel, die gepfiffen und gesungen haben. Und als ich wieder zu Hause war, habe ich mich mit Marcel darüber unterhalten, und sage, sag mal, bin ich das oder singen die Vögel im Moment lauter als sonst? Und da haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, ob die Vögel nicht schon die ganze Zeit da waren und wir sie noch nicht gehört haben oder ob es vielleicht ein Teil des Klimawandels ist oder was auch immer. Aber ich habe mich daran erinnert, dass ich diesen Winter mal nachts aufgewacht bin um 4 Uhr morgens. Und es war ein bisschen stickig im Zimmer. Ich habe die Tür aufgemacht und im Winter um 4 Uhr morgens habe ich einen Vogel singen gehört. Und irgendwie ist es so, dass die Vögel eigentlich die ganze Zeit da sind. Die Frage ist nur, ob wir sie hören. Und ich habe gedacht, genauso ist es eigentlich mit unserer Beziehung mit Gott. Gott ist die ganze Zeit da. Die Frage ist einfach, kriegen wir es mit? Sind wir aufmerksam? Hören wir ihn? Nehmen wir ihn wahr? In Römer Kapitel 1, bevor wir zu Markus 9 gehen, da sagt Paulus, Vers 20, Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man sie wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass die Menschen keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem nichtigen Verfallen in ihren Gedanken, ihr unverständiges Herz ist verfinstert. So was Paulus sagt, ist, dass alle Menschen eigentlich Gott wahrnehmen können, aus dem, was er tut und aus der Natur und aus der Schöpfung. So, Gott ist die ganze Zeit da. Gott war die ganze Zeit da, vor der Corona-Krise, inmitten der Corona-Krise und auch nach der Corona-Krise wird Gott die ganze Zeit da sein. Die Frage ist, nehmen wir ihn wahr? Ich möchte heute uns weiter tiefer reinführen in das Thema Gebet. In Markus Kapitel 9 ist ja eine Situation, da war Jesus eine ganze Nacht lang auf dem Berg, hat drei seiner engsten Freunde mitgenommen, Petrus, Johannes, Jakobus, und hat sie dabei gehabt, als er gebetet hat. Und er hat sehr intensive Erlebnisse gehabt. Sie haben mit ihm sehr intensive Erlebnisse gehabt auf diesem Berg. Und sie kommen von diesem Berg runter und sie unterhalten sich über Elia und verschiedene Sachen aus der Schrift. Und dann kommen sie zu den anderen Jüngern wieder zurück. Und um diese Jünger herum ist eine große Menge. Und diese Menschenmenge streitet miteinander und mit ihnen. Vor allem die Schriftgelehrten streiten mit den Jüngern von Jesus. Und dann kommt Jesus dazu, die Menge entsetzt sich, heißt es, sie laufen alle herbei und diskutieren weiter. Und Jesus fragt sie, was streitet ihr denn da, was macht ihr denn da? Und dann kommt ein Mann hervor und sagt, Meister, ich habe meinen Sohn zu diesen Jüngern gebracht, zu deinen Jüngern gebracht. Und dieser Sohn ist ja krank. Wir lernen, er hat so eine Krankheit, die man heute vielleicht als Epilepsie beschreiben würde. Er hat sich häufig selbst verletzt in Krampfanfällen. Ich will jetzt auf die medizinischen Details hier nicht eingehen. Aber es war ein großes Leiter, dass er irgendwie gehofft hatte, dass die Jünger von Jesus diesen Sohn heilen könnten. Und sie haben es nicht hingebracht. Sie haben es nicht hinbekommen. Und in Vers 19 sagt Jesus, Jesus antwortete ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und ich habe mich gefragt, wie muss das gewesen sein für die Jünger? Ja, die haben da vermutlich ihr Bestes gegeben, um diesen Jungen zu heilen. Aber sie haben es halt einfach nicht hinbekommen. Sie haben vielleicht versucht, das genauso zu machen, wie sie das bei Jesus gesehen haben, bei anderen Heilungen, die Hände aufgelegt oder andere Dinge getan. Und sie haben es nicht hinbekommen. Und Jesus sagt, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich euch ertragen? Und er meint wahrscheinlich die Jünger selbst. Ich habe mich gefragt, wie sieht Gott unsere Gemeinde? Und das kann ich jetzt nicht für Gott sagen. Aber ich kann uns ermutigen, darüber nachzudenken, wie wär's? Wir sind eine sehr aktive Gemeinde. Wir machen sehr viel. Und das ist bemerkenswert. Also es ist schade, wenn der Glaube keine Werke hervorbringen würde, wenn es nichts daraus entstehen würde an Gemeinschaft, an Zeiten zusammen. Wir studieren mit verschiedenen Leuten in der Bibel, versuchen das Evangelium weiterzubringen. Wir machen all diese Dinge. Und jetzt stellt euch mal vor, Jesus würde zu uns kommen und wir sagen, Mann, Jesus, weißt du was, wir haben jetzt mit so vielen Leuten in der Bibel studiert dieses Jahr schon und ja, einer ist schon getauft, aber da muss doch noch mehr gehen. Woran liegt es denn? Und dann wendet sich Jesus uns zu und sagt, ihr seid so eine ungläubige Generation. Wie lange soll ich euch ertragen? Puh, das würde erstmal wehtun, glaube ich. Und das wäre nicht so witzig. Und dann sagt Jesus, bringt diesen Jungen her zu mir. Und dann passiert wieder das, was so häufig schon passiert ist. Er bekommt wieder einen Krampfanfall, er wirft sich auf den Boden, hat Schaum vor dem Mund. Und Jesus fängt ein Gespräch mit dem Vater an, während das passiert. Und er sagt, wie lange geht das schon so hier? Und der Vater sagt, eigentlich seit seiner Kindheit, schon immer. Und dann sagt der Vater zu ihm in Vers 22, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. So jetzt kommt er schon zu Jesus und sagt, hey, wenn du irgendwas machen kannst, Jesus, dann mach doch was. Und trotzdem heilt Jesus ihn nicht gleich. Wie antwortet Jesus, Vers 23? Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich, dem der da glaubt. Zugleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So, was passiert hier? Der Vater sagt, hey, Jesus, wenn du irgendwas machen kannst, mach doch bitte was. Und Jesus sagt, so wie es. Was heißt hier, wenn du kannst? Alles ist möglich, wenn du glaubst, wenn du Gott vertraust. Und der Vater ist vielleicht immer noch so ein bisschen verwirrt, so wie die Jünger vorher verwirrt waren, wie sich Jesus empört hat über ihren Unglauben. Aber anstatt sich zu rechtfertigen, sagt er so, ja, ich glaube dir schon, aber hilf meinem Unglauben. Ich glaube, das wäre ein Gebet, was mal toll wäre für uns zu sprechen. Einfach mal anzufangen mit, Gott, ich glaube ja, aber hilf mir im Unglauben, hilf mir mehr zu lernen über Glauben, hilf mir das mehr zu verstehen. Ich will mehr glauben, ich will mehr Vertrauen haben in dich. Und dann kommt die Menge zusammen und sie gucken, was Jesus da macht und was das für ein Gespräch ist hier. Und tatsächlich, Jesus heilt diesen Jungen. Zuerst dachten sie, er ist tot. Und dann heißt es in Vers 27, Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf. Und er stand auf. Und tatsächlich, Jesus hat diesen Jungen geheilt, was die Jünger nicht hinbekommen haben, was die Ärzte vorher nicht hinbekommen haben. Und dann passiert was Interessantes in Vers 28. Und als Jesus ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein. Jesus, warum konnten wir nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren, als durch Beten. Jesus sagt ihnen, die Jünger fragen, hey, warum haben wir das nicht hinbekommen? Wir haben doch eigentlich ganz ähnliche Sachen gemacht wie du. Und Jesus sagt, manche Sachen passieren einfach nur, wenn wir beten. Wenn wir Gott darum bitten. Und ich muss zugeben, ich bin jetzt fast 30 Jahre lang Christ, aber nichtsdestotrotz ist das mit Beten immer noch etwas, was ich für mich immer wieder neu erforsche, neu versuche zu verstehen und immer wieder an unterschiedlichen Punkten ankomme. Aber durch das Suchen und mehr verstehen wollen, doch auch immer wieder ein bisschen dazu lerne. Ich bin aufgewachsen, meine Mutter hat mir ein Gebet als Kind beigebracht, vor dem Schlafengehen. Müde bin ich, gehe zur Ruhe, schließe meine Augen zu. Und einige Verse mehr. Ein Gedicht. Aber irgendwie hat mir das geholfen, aufzuwachsen mit dem Vertrauen, dass da ein Gott ist und dass Gott gut ist und dass er für mich da ist. Und das war ein Anfang. Und viel mehr kam da nicht. Dann habe ich in meiner Konfirmationszeit irgendwie nochmal das Vaterunser auswendig gelernt, ohne wirklich tief zu verstehen, was das Ganze soll. Dann war ich auf einer kleinen Esoterik-Reise für 3-4 Jahre, bevor ich dann Christ geworden bin. Und dann haben einige Brüder aus der Gemeinde regelmäßig mit mir zusammen gebetet. Und ich habe irgendwie angefangen, morgens ein paar Minuten zu beten und dann ein bisschen länger, ein bisschen mehr. Und habe so eine gewisse Routine gehabt, die für 1-2 Jahre ganz gut funktioniert hat. Und dann war wieder so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, es geht irgendwie nicht tiefer, geht nicht weiter. Und dann waren fast 3 Jahrzehnte inzwischen, es war wie eine Reise, immer neu zu erforschen, mehr verstehen zu wollen. Und immer wieder kam ein Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwie es geht nicht tiefer oder es ist irgendwie das, was ich gemacht habe, fühle ich mich Gott nicht mehr nahe. Ich musste weiter forschen über Gebet und was es bedeutet, eigentlich zu beten. Aber das ist genau das, wozu ich euch ermutigen will. Weiter zu forschen und zu beten. Mein Gefühl ist, dass es ist schon ziemlich herausfordernd, jemandem zu helfen, Christ zu werden. Aber selbst einem Christen zu helfen, beständig im Gebet zu sein, ist fast genauso schwer, wie jemandem zu helfen, Christ zu werden. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Und ich merke auch manchmal, also auch, bloß selber beständig im Gebet zu sein, ist schon von herausfordernd. Und so herausfordernd ist es andere, vielleicht, dass man versucht, deinen Bibelkreis so Richtung Gebet zu bewegen. Und du merkst, es ist nicht damit getan, dass einer sagt, hey, lass uns mal regelmäßiger beten. Und alle sagen, yay, lass uns regelmäßiger beten. Nee, es ist etwas, was nicht so natürlich kommt, was nicht so einfach kommt. Und das war auch damals schon so. In diesem Ganzen, also Jesus sagt ja, diese Art kann nur ausfallen durch Beten. Und das Interessante ist, an keiner Stelle in diesem Heilungsprozess scheint Jesus selbst zu beten. Das ist eigentlich faszinierend. Da steht ja nicht irgendwo, dass Jesus dann gebetet hat, gesagt, Vater, bitte heile diesen Mann. Und dann, boom, ist er geheilt worden. Auch das ist so ein bisschen Mysterium. Was genau meint Jesus denn da? Vielleicht bezieht sich Jesus mehr auf das, was vorher war, dass er eine Nacht lang im Gebet war. Aber es gibt viel zu lernen über Beten. Mein Eindruck ist, dass es fast schwieriger ist, eine große Gemeinde dazu zu bringen, als im Gebet zu sein. In Bezug auf die Gebetskette habe ich das gemerkt, um meine ich zu beobachten, als in kleinen Gemeinden, wo mehr so eine Gebetskultur da ist. Vielleicht, weil man mehr abhängig ist von Gott, weil man merkt, also wir haben jetzt nicht eine Struktur, wir haben jetzt nicht 10, 12, 15 Bibelkreise und irgendjemand macht immer was und wir haben nicht ein Technikteam, was jetzt für uns irgendwie den Gottesdienst hier aufgleist und online bringt oder so. Aber ich finde es total beeindruckend, dass wenn ich in die Gebetskette gucke, dass wo wir uns jetzt so ein bisschen die Aufgaben verteilt haben und immer verschiedene Gemeinden ein oder zwei Tage in der Woche im Blick haben und besonders an diesen Tagen beten, in dieser europäischen Gebetskette, dass der Tag, der mit Abstand am meisten gefüllt ist, ist der Mittwoch. Und das ist der Tag, wo zwei sehr kleine Gemeinden die Gebetskette im Blick haben. Das sind 3, 4 Leute den ganzen Tag lang, die gleichzeitig im Gebet sind. Das ist die Gemeinde in Prag und die Gemeinde in Vilnius. In der Summe 45 Leute. Und diese Gemeinde ist so eine Inspiration für mich, von der Gemeinde, die wirklich verstanden zu haben scheint, wir sind abhängig von Gott. Wir sind mitten in dieser Corona-Krise und gefühlt, frage ich mich auch manchmal, wenn wir im Garten grillen, so, was für eine Krise eigentlich? So. Und auch jetzt, das Gefühl zu haben, wir sind abhängig von Gott, stellt sich nicht automatisch ein. Und ich weiß nicht, ob es schlimmer werden muss oder was auch immer, aber wir können uns immer entscheiden, uns bewusst zu machen, dass wir Gott brauchen. Und dass wir abhängig von Gott sind, weil wir sind es. Die Corona-Krise hat nur was aufgedeckt, was schon die ganze Zeit da war. Das Leben ist nicht sicher. Gesundheit ist kein gesichertes Gut, was automatisch kommt, nur weil du in Deutschland wohnst und ein schickes Gesundheitssystem hast. Und ja, ich bin sehr dankbar, in Deutschland zu sein. Ich möchte ehrlich gesagt an keinem anderen Ort der Welt sein im Moment, mitten in der Corona-Krise, wenn es um gesundheitliche Sicherheit geht. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Realität ist, es gibt keine Sicherheit. Und auch wenn es uns inmitten der Corona-Krise noch recht gut zu gehen scheint, einige von uns werden von dieser wirtschaftlichen Krise, die dem Ganzen jetzt folgt, die jetzt beginnt, betroffen sein. Wir alle mehr oder weniger. Ich hoffe, dass wir nicht eine Krise brauchen, um uns Gott zu nahen. Wir können auch jetzt zum Zeitpunkt, wo es uns ja gut geht, für andere Menschen beten, denen es nicht so gut geht. Es kommen so langsam verschiedene Berichte aus der ganzen Welt über die Corona-Krise in Indien. Und ja, du guckst auf diese Liste, John Hopkins Institut, da sind nur ein paar tausend Leute in Indien, kann ja nicht so schlimm sein. Das sind 1,2 Milliarden Menschen. Der einzige Grund, warum die in diesen Statistiken nicht auftauchen, ist, weil kein Mensch sich für 200 Euro einen Corona-Test leisten kann. Dann tauchen die Statistiken nicht auf. Die leben in Slums zusammen. Ich habe den Bericht gesehen von jemandem, der von heute auf morgen keine Arbeit mehr gehabt hat und all diesen Leuten in diesen Slums scheint es genauso zu gehen. Jetzt sitzen die zu Hause in hygienisch katastrophalen Verhältnissen. Was meinst du, was Corona da macht? Wir können für diese Leute beten. Wir können für unsere Geschwister in Europa im Gebet sein. Und mehr als alles andere können wir für die Leute beten, die Gott im Moment finden könnten oder gerade suchen, dass sie wirklich zu Gott finden. Lukas Kapitel 11. Wieder eine Stelle, wo Jesus Zeit im Gebet verbracht hat. Vers 1. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. So, die Jünger sehen, wie Jesus betet. Hier ist ihre Reaktion darauf. Und als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Und er sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden. Denn auch wir vergeben jeden, der an uns schuldig wird und führe uns nicht in Versuchung. So, die Jünger sehen Jesus beten und sie bitten Jesus, bring uns bei, wie man betet. Das ist auch ein tolles Gebet an sich. Vielleicht kannst du mal dein Gebet so anfangen mit, Gott, bitte bring mir bei, wie man betet. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Und es ist irgendwie komisch und es kommt nicht natürlich und es fällt mir auch schwer. Aber bitte bring es mir bei. Ich glaube, dass Gott solche Gebete hört. Die Jünger haben hier Jesus gebeten, ihm das beizubringen. In Bayern die erste ist, indem er ihnen das Vaterunser hier als ein Gebet, wie man beten kann, beibringt. Und das Erste, was mir auffällt, ist, dass das Gebet beginnt mit Vater. Was bringt Ihnen Jesus dabei? Ich denke, versucht ihnen zu sagen, Leute, im Gebet geht es um eine Beziehung zu Gott. Und Gott ist euer Vater. Und er will eine Beziehung mit euch, wie ein guter Vater. Und die nächste Lektion ist, dein Name werde geheiligt. Versucht ihm beizubringen, Leute, im Gebet geht es nicht um euch. Es geht nicht darum, dass ihr der Mittelpunkt des Universums seid und beten ist so ein schöner Wellness-Ansatz, den man so machen kann, damit man sich besser fühlt. Sagt, nee, sprecht mit Gott darüber, dass er Gott ist. Er kennt das an. Er hat die Welt geschaffen. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erden. Und du willst ihm das ausdrücken und sagen, ja, ich bin ein Mensch, aber du bist der Mittelpunkt des Universums. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Im Gebet darüber zu sprechen, Gott, das, was du willst, das ist mir wichtig. Und dann sagt er, ja, und ihr könnt auch dafür beten, dass Gott euch euer Brot Tag für Tag geben wird. Auch das wird noch relevanter werden in der Wirtschaftskrise, die auf uns zukommt. Und dann sagt er, vergib uns unsere Sünden. Betet sowas. Bitte darum, dass Gott euer Herz verändert. Dass ihr ein Leben führt, was ihn verherrlicht. Und versprecht Gott, auch anderen Menschen zu vergeben. Und das sind verschiedene Lektionen, die ihnen über Gebet beibringt. So, er sagt ihnen, im Gebet geht es um eine Beziehung zu Gott. Und dann sagt ihr noch etwas, das könnt ihr selbst im Detail nachlesen, Vers 5 bis Vers 8. Aber er erzählt ihnen ein Gleichnis, das Gleichnis vom bittenden Freund. Und er sagt ihnen, stellt euch mal vor, wenn ein Mensch einen Freund hat und das ist sein Nachbar und jetzt kriegt der eine Besuch und der weiß, er braucht irgendwie was zu essen für diesen Bekannten, der zu Besuch gekommen ist, spät nachts. Und dann will er zu seinem Nachbarn gehen, aber es ist schon spät nachts, es ist ein bisschen unangenehm, aber er ruft trotzdem, hey, komm mal her, komm mal ans Fenster, ich hab was. Und der ist so ein bisschen schlaftrunken, schaut er aus dem Fenster und sagt, was ist denn los? Und sagt, du, hast du nicht drei Brote für mich? Ich habe hier Gäste bekommen. Und er sagt immer, spinnst du, weißt du, wie spät es ist? Und dann sagt er, ja, nee, aber ich brauche jetzt wirklich was hier. Und er sagt, hör mal, es ist 11 Uhr nachts, Mann. Kannst du nicht um deine eigenen Sachen kümmern? Er sagt, ja, doch, aber ich brauche unbedingt ein Brot. Und dann sagt Jesus, Vers 8, ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird es doch wegen seines unverschämten Drängens, aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. So, die Jünger fragen ihn, lehre uns beten. Und tatsächlich, sprachwissenschaftlich kann man sich das angucken, im Griechischen, ob hier gemeint ist, lehre uns, wie man betet. Und die Antwort von Jesus ist, okay, Vater, geheiligt werde dein Name und so weiter, so betet man. Oder ob nicht vielmehr die Jünger Jesus fragen, bring uns bei, dass wir beten. Bring uns bei, dass wir irgendwie beständig im Gebet werden. Sag uns irgendwas, damit wir das lernen. Und dass das Zweite hier die Antwort von Jesus ist. Und er sagt, Leute, Gott ist ein Gott, der Gebete erhört. Ihr könnt wirklich beten, weil im nächsten Satz erklärt ihr in Vers 9, und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Jesus wiederholt sich hier mehrmals und denkst so, ja, ja, ich hab's schon verstanden. Aber der Punkt bei Jesus ist wichtig. Weil ich sage, Leute, ich soll euch beibringen zu beten, ich soll euch helfen, regelmäßig zu beten, was soll ich euch sagen? Gott erhört Gebet. Lasst uns ihn bitten. Denn wer da bittet, dem wird gegeben. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und dann erklärt er es nochmal in Vers 11. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch? Und er gibt ihm statt des Fisches eine Schlange. Oder gibt ihm, wenn er ihn um ein Ei bittet, ein Skorpion. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Und Jesus erklärt es ihnen nochmal und er bringt eigentlich beide Aspekte zusammen. Er sagt ihnen, hey, Gott ist ein guter Vater. Und so im Vergleich zu Gott seid ihr eigentlich ziemlich schlechte Väter. Aber selbst ihr gebt euren Kindern gute Sachen, wenn sie euch bitten. Für warum würde Gott euch nicht geben wollen, wenn ihr bittet? So, Gebet hat zwei Aspekte. Es hat diesen Aspekt, Gott um etwas zu bitten, im Vertrauen darauf, dass er ein guter Vater ist. Und dass wir Gott lang genug und intensiv genug bitten, dass es uns auf jeden Fall geben will und wird. Aber auf der anderen Seite, das Gebet einen Beziehungsaspekt hat. Es geht um deine Beziehung zu unserem Vater. Stell dir mal vor, du hast zwei Kinder. Du hast beide Kinder gleich lieb. Das eine Kind bittet dich ständig und sagt, gib mir ein neues iPhone. Gib mir einen neuen Laptop. Gib mir was zu essen. Und klar, der Vater würde das eine oder das andere dem Kind geben. Einfach, weil es sein Kind ist. Aber jetzt stell dir mal vor, dass ein anderes Kind den Vater fragt, ich habe mal eine Bitte. Können wir mal einen Spaziergang zusammen machen? Ich würde mal gerne ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Ich würde mich mal gerne mit dir mehr unterhalten. Ich möchte dich besser kennenlernen. Das ist doch eigentlich eine reife Beziehung zwischen Kind und Vater hin soll, dass man gerne zusammen ist. Und es ist total okay, Gott zu bitten. Und ich ermutige euch, Gott zu bitten. Viel zu bitten. Aber ich ermutige euch vor allem zu verstehen, es geht um deine Beziehung zu Gott. Und es ist okay, wenn ein junger Christ einfach viel bittet, Gott macht dies, Gott macht das. Aber als reife Christen wollen wir immer mehr dahin wachsen, einfach eine reife Beziehung zu Gott zu haben. Eine reife Beziehung zu unserem Vater zu haben, wo wir einfach mal einen Spaziergang machen mit Gott, einfach weil er Gott ist. Weil wir gerne mit unserem Vater Zeit verbringen. Ich habe gestern diese Predigt vorbereitet, habe mich morgens 1,5 Stunden hingesetzt, habe verschiedene Sachen gelesen. Ich habe diese Woche sehr viele verschiedene Sachen mir angeguckt zu dem Thema und ich habe gemerkt, es gibt ganz viel, wird schon werden und so. Aber der Prozess einer Predigt ist fast immer der gleiche. Ich mache mir die ganze Woche Gedanken, und irgendwann so am Samstag merke ich, jetzt musste langsam anfangen, auf den Punkt zu kommen. Und dann wächst so eine gewisse Panik in mir. Den ganzen Tag über mehr und mehr. So, ja, was mache ich denn jetzt? Und ich muss mich jetzt mal langsam mal festlegen. Und soll ich dies sagen? Soll ich das machen? Und so weiter. Und das ging den ganzen Tag so. Ich habe verschiedene Wege gefunden, diese Panik umzugehen. Aber ich lande immer wieder beim gleichen Punkt. Und gestern war es ähnlich. Mittags um 12 hat mich Marcel gefragt, hey, können wir ein paar Sachen erledigen? Dann haben wir ins Auto gesetzt, haben meiner Schwiegermutter geholfen, ein paar Sachen bei ihrem Haus zu machen und sind dann wieder zurückgekommen. Dann kam ich zurück und dachte so, naja, in mir war schon mein Unterbewusstsein, dieses so, du solltest jetzt langsam dich hier hinsetzen, das Ding auf den Punkt bringen hier, weil sonst wird es immer brenzliger mit der Vorbereitung. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich erstmal was zu Mittag essen. Dann habe ich erstmal was zu Mittag gegessen, danach ich sage, komm, Jonas, wir gucken jetzt uns eine Folge an von dieser Serie, die wir zusammen gucken. Haben wir die geguckt, dann bin ich dabei eingeschlafen, bin ich wieder aufgewacht. Dann waren die schon bei der zweiten Folge. Da dachte ich, komm, die guckst du jetzt auch noch zu Ende. Irgendwann dann um 7 bin ich wieder auf mein Zimmer gegangen, habe mich wieder hingesetzt, habe wieder angefangen zu lesen, zu überlegen, links, rechts, die Stelle oder das. Und um 8 Uhr kam ich auf die Idee, du könntest ja mal mit Gott drüber sprechen. Und bin beten gegangen, habe den Hund zu Hause gelassen. Das lenkt mich manchmal zu sehr ab, wenn ich beten bin und es mit dem Gebetsspaziergang mit dem Hund verbinde. Bin einfach raus aufs Feld gegangen, habe eine Stunde gebetet und alles hat sich sofort irgendwie zusammengefügt innerhalb von einer Stunde. Und ich habe gar nicht mehr das Bedürfnis gehabt, noch viel zu machen oder zu studieren, weil ich dachte, das ist doch eigentlich, was Gott sagen will. Und im Gebet habe ich auch für mich gemerkt, es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwie eine Predigt mache, dass ich jetzt irgendwie auf YouTube hier gerade cool rüberkomme oder sonst irgendwas. Es geht um Gott. Und es geht darum, um was ihm wichtig ist und das zu versuchen herauszufinden, das dann zu tun. Und was ihr damit macht, ist eure Sache. Aber ich hoffe, ihr habt etwas von dem nehmen können. Aber für mich, ich merke auch nach 30 Jahren, muss ich die Lektion immer wieder neu lernen. Zu sagen, Gebet ist wichtig. Gemeinschaft, Beziehung mit Gott ist wichtig. Vor allem für uns Männer merke ich das. Es scheint irgendwie so zu sein, dass Frauen da mehr beziehungsmäßig so gestrickt sind, dass es ihnen leichter fällt. Umso mehr Männer in der Gemeinde. Lasst uns Männer des Gebets sein. Die Gebetskette ist ein nützliches Hilfsmittel, um im Gebet verbunden zu bleiben. Und der Hauptpunkt von der Gebetskette ist wirklich, für Menschen in Europa zu bitten, dass Gott kräftig wirkt, für die anderen Gemeinden zu bitten, dafür zu bitten, dass wir uns wieder zusammentreffen können als ganze Gemeinde, für die Menschen zu bitten, die in der Bibel lesen, für unsere Herzen zu bitten, dass wir wachsen in dieser Zeit der Krise und nicht irgendwie auf Tauchstation gehen. Und Jesus hat gesagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir beten? Und ja, ich habe für mich auch öfter Erfahrungen gemacht, wo ich gemerkt habe, boah, eine Stunde zu beten ist echt nicht so einfach, Jesus. Aber auch da können wir weiterhin wachsen. Gott ist unser Vater. Paulus sagt, der Geist vertritt uns im Gebet. Gott kann uns führen und leiten und lenken und lehren zu beten und manchmal für uns übersetzen, wenn wir so ein bisschen unvollkommen vor uns hinbeten. Aber diese Gebete, die wir hier gesehen haben, ich glaube, hilft beim Unglauben. Das Gebet, lehre uns beten. Das Gebet, was Jesus uns hier gelehrt hat. Die Perspektive, Gott ist doch ein guter Vater, er gibt gerne. Das will ich euch ermutigen, mitzunehmen in die Woche und viel Zeit mit Gott zu verbringen im Gebet. Wir werden jetzt das Abendmahl zusammen feiern und das soll uns daran erinnern, die Tatsache, dass wir einfach mal so eben zu Gott kommen können, ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht so, dass wir irgendwie Gott in unseren Zeitplan einplanen und ihm den Gefallen tun, mal zu beten. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir haben eigentlich gar kein Recht, zu ihm zu kommen und zu sagen, hey, ich wollte mal mit dir reden. Aber Gott hat sich selbst erniedrigt und ist auf die Erde gekommen, um uns mit ihm zusammenzubringen, in der Form von Jesus. Und er hat das getan, was nötig war, dass wir eben nicht vor Gott kommen müssen und sagen müssen, ich weiß, ich habe total viel Mist gemacht und ich traue mich eigentlich gar nicht, mit dir zu sprechen. Sondern sein Sohn ist für uns gestorben. Wir nehmen Brot zu uns und dann zu denken, dass Jesu Leib gebrochen wurde dafür. Wir nehmen den Saft zu uns und denken daran, dass Jesu Blut geflossen ist dafür, dass unsere Sünden vergeben werden können. Und das ist, woran wir denken, wenn wir das Abendmahl zusammen feiern. Lass uns zusammen fürs Abendmahl beten. Vater, vielen Dank, dass wir mit dir sprechen können, Gott. Ich möchte es nicht für selbstverständlich nehmen, dass du uns überhaupt zuhörst, Vater. Du hast uns geschaffen nach deinem Abbild. Du wolltest etwas auf der Erde haben, was genauso ist wie du. Und wir haben das so vermasselt, Vater. Wir sind so weit davon entfernt, wie du zu sein. Aber trotzdem nimmst du uns an, trotzdem liebst du uns sogar und hast uns gern, Vater, bist gerne mit uns zusammen, bist ein guter Vater für uns und dafür danke ich dir so sehr, Vater. Hilf uns, daran zu denken, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, dass du uns einfach unglaublich liebst, Vater, und dass es ein Privileg ist und eine Freude, eine Beziehung zu dir zu haben. In Jesu Namen bete ich. Amen.